Also wir hatten nach der Sendung eine ganz bemerkenswerte Reaktion. Wir kriegten Anrufe über Anrufe und Post von Frauen in dem entsprechenden Alter, die operiert werden wollten. Als wir diese Operation machten, wurde sie alle 14 Tage einmal ausgeführt und nur der Oberarzt konnte sie, nicht die Assistenzärzte. Und nach ungefähr 2 Monaten, wegen des Andrangs, verschnellerte sich der Rhythmus und wir kamen dann zu einem Zusammenspiel. Wir haben die immer informiert, wenn wir die Sendung wiederholten, weil die dann wussten, jetzt geht wieder eine Welle los. Und es dauerte kein Jahr, da wurde die täglich ausgeführt und alle Assistenzärzte hatten sie auch drauf. Was war für uns beide am schwersten? Also einmal dieser hautnahe Umgang mit diesem Vorgang, dass du nicht umkippst. Für mich war das Eintreten in den Körper. Also wenn er das Skalpell nimmt, das Messer, und macht diesen ersten großen Schnitt und zieht das auseinander, dachte ich, überstehe ich nicht. Also dieses Eintreten in ein anderes Reich sozusagen, dieses nach innen gehen. Für uns Radioleute ist natürlich die Frage, wie kann ich so etwas aufnehmen? Ich kann auf gar keinen Fall von oben kommen, weil das Flutlicht nicht mit einem Schatten unterbrochen werden darf. Das wäre also so riskant, es überhaupt nicht hinzunehmen. Du kannst also nur eins machen. Das ist jetzt also hier die Horizontale, das ist Frau Novak. Du musst also von der Narkose kommen mit einem langen Mikrofonarm, also von der Narkose, also da, wo diese Herz-Lungen-Maschine, dieses, ja,
vom Kopf her.
Ich komme also vom Kopf her, bin parallel zum Körper und wenn jetzt hier das Operationsfeld ist und die stehen ja alle dicht rum, da komme ich nicht zwischen, ich kann also nur oberhalb des Körpers lang kommen. Dann hört das Mikrofon hier ungefähr auf und hier wird operiert. Und dadurch müssen alle direkt reinsprechen. Es geht gar nicht anders. Es war also eine geniale Lösung von ihm. Und natürlich ist das Mikrofon voll umhüllt mit Mull. Es darf ja nicht zur geringsten Infektion kommen. Als wir das Ding also im Kasten hatten und wir haben insgesamt 5 Operationen aufgenommen, und Maike und ich haben dann zum ersten Mal in der Radiogeschichte wie beim Film gearbeitet. Also nicht mit hängenden Filmstreifen, sondern mit zig Spulen. Wir haben uns zum Beispiel aus den 5 Operationen die Pfeifer und das Singen zusammengesucht. Ja? Auch muss man verstehen, so eine Operation dauert 1,5 Stunden und wir sind hier 50 Minuten. Das ist also natürlich gerafft. Das würde man sonst schwer aushalten. Und wenn Sie jetzt also so eine Phase haben wollen, gerade beim Anfang, und das Publikum reinzuziehen versuchen, das ist natürlich toll, wenn der macht, so wie man das eben zu Hause auch macht, oder man pfeift und so weiter. Das nächste ist, Sie müssen sich den geeigneten Operateur suchen. Das gibt Leute, die arbeiten total schweigend. Nichts passiert. Ja? Sie müssen natürlich auch ein Profi sein. Die Nicht-Profis, die machen eine Herzoperation. Da passiert gar nichts. Das ist ganz... Ja? Wir beide sind natürlich zu dem schwersten Ding gegangen. Hämmern, Meißeln, Amboss, Sägen und so weiter.
Präzise.
Jetzt so eine Erklärung zu dem Glücksfall Salma Novak. Ich hatte eigentlich vor, ins Virchow-Krankenhaus zu gehen, weil ein mir befreundeter Arzt sagte, da gehst du in die Notaufnahme, da kommen die Leute ohne Kopf. Das machen wir. Und wir hatten dann vor, einen Vormittag in der Orthopädie, Handoperation, Armoperation und so weiter. Und dann haben wir uns also die Patienten benennen lassen, mit denen man reden konnte. Wir haben übrigens eine Genehmigung einholen müssen, beim Senat sogar. Es war also nicht so ohne, weil es musste nicht nur das Krankenhaus zustimmen, sondern die oberste Gesundheitsbehörde. Aber wir hatten ein Renommee mit der Arbeit unserer Abteilung und deswegen haben wir also die Genehmigung bekommen. Und dieser Vormittag in der Orthopädie, das funktionierte nicht. Und dann lernte ich eines Tages Simon Novak kennen. Und dann musst du einfach Profi genug sein und musst den ganzen Wagen rumreißen. Wir sind nur noch auf Simon Novak zugefahren und haben sie zu dieser Operation begleitet. Wir haben sie übrigens nie in einer wirklichen Operation gehabt. Waren immer andere. Aber sie war, das hört man doch, das ist also ein Mensch von einer großen Verarbeitungskraft und Ausdruckskraft. Und sie trank sehr gerne Sekt. Und ich bin dann immer sie besuchen gegangen mit Piccolo. Musste klein sein, damit die das nicht sehen in dem Krankenhaus. Und dann haben wir immer beide eine gepichelt und haben diese Aufnahmen gemacht. Und aus diesen drei Ebenen, die Operation, dieses uralte Bandprotokoll und, was Frau Novak erzählt, ist die Sendung gebaut. Und jetzt möchte ich noch was zu diesem Klick-Klick, wenn das Bandgerät eingeschaltet wird. Dieses Bandgerät hatte nicht so einen schönen Schalter. Da sind wir nachts durchs Funkhaus gegangen, weißt du das noch, und haben überall die Lichtschalter gedrückt. Wo einer ist, der so ein expressives Klick-Klick, also dass du wirklich einen Operationsvorgang, wo der bindet dich ja, mit einem kurzen Signal rauskommst. Das geht nicht mit einem Klack. Es geht immer nur mit Klick-Klick, muss eine bestimmte Länge haben. Und dann hatten wir also den Schalter und den haben wir dann immer zwischengeschnitten. Ja, das war also der erste akustische Film. Das heißt also eine Sendung, die ohne geschriebenen Text auskommt, die nur aus den O-Tönen montiert ist.
Aber die Idee war wirklich zuerst ein Operationsvorgang?
Nee, die ursprüngliche Idee war also Notaufnahme, passiert was, wir sind dabei. Das weißt du nicht, wohin ein Thema geht. Das muss man dann erkennen.
Das ist wie ein, die Frau Novak kennengelernt.
Ja, da hätten wir was anderes gemacht. Das ist wie ein Tanz. Das weißt du doch auch nicht, wo der hingeht. Und dann natürlich das Material zu formen. Dazu brauchst du so eine Asse, dass das nicht hinterher verschenkt wird. Ist ja kein Fehler drin. Kann genauso verschenkt werden. Ja? Kriegen das nicht hin mit der Operation, verschneiden das oder sonst was. Ich habe durchgesetzt, dass Frau Novak und alle Ärzte ein Honorar mit Wiederholungsrecht kriegten. Das war sehr schwierig. Und immer wenn das lief, kriegten die also eine bestimmte Summe, war nicht toll. Und Frau Novak, die war so interessiert an der Angelegenheit, die hat nachher von mir die Hörerbriefe bekommen mit Operationswunsch und hat die beraten. Also wir haben wirklich versucht, etwas aus diesem Vorgang zu machen. Und bitteschön, Honorar, wenn man, ich kriegte die allerhöchsten Honorare, die damals gab. Das waren 4.000 Mark. Und das bedeutet zum Beispiel, bei den Hühnern habe ich 10 Monate gesessen. Ja, also du musstest schon diesen Weg gehen wollen. Aber dann kamen die Co-Produzenten dazu und Wiederholungen dazu. Das sind nachher Sendungen geworden mit viel höheren Honoraren, als im Fernsehen überhaupt möglich gewesen wäre. Nur das weißt du doch nicht vorher. So, ich nehme Fragen entgegen.
Aber eben gerade schon mal das Stichwort Schnitt. Sie hatten vorhin gesagt, dass die Sendung mit 3 Mikros war, das glaube ich, aufgenommen wurde. Ne? Einer direkt am OP-Tisch. Ist nur eins?
Ein Stereo-Mikrofon.
Ein XY. Ach, dann habe ich das falsch verstanden, von dann waren es die 3 Ebenen, die Sie aufgenommen
haben. Na, wir haben natürlich die Herz-Lungen-Maschine extra aufgenommen, ist doch klar, damit wir die so präsent kriegen. Ja. Wir haben auch die Einschläferungsszene extra aufgenommen, das ist klar.
Aber nicht die ganzen, die OP.
Bei der Operation kannst du nichts machen. Da kannst du also nur im Hintergrund stehen, kannst mit brennendem Hirn alles zu verstehen versuchen, dir die Fragen merken, dass du das hinterher informativ aufarbeiten kannst und auf die geniöse Anordnung der Installation vertrauen. Und das hat ja auch traumhaft hingehauen. Bitte.
Was war denn zuerst da? Also diese Überlegung, wir gehen ins Krankenhaus oder diese, wie ist diese Idee überhaupt mit dem akustischen entstanden?
Das war in uns drin. Wir sind mit jeder Produktion, und es sind ja immer solche Trendsetter und Meilensteine, immer ein Stück weiter gegangen und haben also den gesprochenen Text immer mehr zurückgedrängt. Wir haben in der allerersten vollstereophonen Sendung Hühner, ist eine Passage drin von 8 Minuten 30, wo wir das zum ersten Mal geschafft haben, dass der gesprochene Text nicht mehr Hauptdarsteller ist, sondern Mitdarsteller. Und dass er in eine akustische Sequenz eingebettet ist. Das ist also fabelhaft bei der Hühnerproduktion zu sehen, wie man sich vorwärts tastet. Und das Ganze fing an, ich lebte in London und wollte also und habe einen Pub aufgenommen. Mit Singen, mit Glocke, Polizeistunde, hatte die BBC überredet, mir den ganzen Pub inklusive Klo mit Mikrofonen auszustatten. Und dann hatte ich also eine Produktion, das hieß Londoner Abend, das war lang, ich sag mal 18, 19 Minuten oder was, und bestand nur noch aus, 50 Minuten, weiß nicht mehr genau, bestand jedenfalls nur noch zu einem Drittel mit Text, immer nur da, wo du also ihn brauchtest, um zu verstehen. Und da kam dann also aus meinem Haus nach London der Brief, das kann man nicht machen, das kann man keinem Hörer zumuten. So viel Geräusch und so wenig Sprache, das funktioniert nicht. Da musst du dich natürlich dann durchsetzen.
Du hast dich ja immer durchgesetzt, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf. Wir hatten dann eine Produktion von einer Münchner Autorin, Münchner Hauptbahnhof. Und Peter Leonard Braun, der hatte sich ja, sagen wir mal, verbreitet, auch mit seiner Auffassung, dass da also wirklich auch tolle Aufnahmen gemacht wurden, auch in München mit den technischen Kollegen, was den Münchner Hauptbahnhof anlangt. Züge und was man sich alle um so einen Bahnhof ja denken kann. Und die sollte dann bei uns produziert werden, die Produktion. Und Peter Leonard Braun war dann der Regisseur von dieser Produktion aus München. Und die Autorin hatte dann natürlich ein Manuskript gehabt von, weiß ich, wie viele Seiten. Also die Sonne geht auf über den Bahnhof von links nach rechts oder was weiß ich. Und ich war der Toningenieur. Und Klaus Sindemann war der Assistent. Und was passierte? Peter Leonard Braun hat sich entschlossen, das Manuskript zu ignorieren. Er hat nur dieses ganze Material, was an Tönen da war, zu diesem Feature produziert. Eine Sensation für mich, auch heute noch. Die Autorin hat natürlich erstmal mit ihm nicht gesprochen. Später hat sie es dann doch. Da wurde dann das ganze Manuskript war überflüssig. Das ganze Manuskript war nicht mehr nötig, weil das für sich alleine vom Geräusch her der Münchner Hauptbahnhof war. Wunderbar.
Ich will nochmal diesen Anfangspunkt wiederholen. Wenn du also anfängst, aus dem Klang zu arbeiten, und wir sind ja nicht als Komponisten geboren, das war für mich ein ganz unheimlicher Schritt. Also jetzt nicht diesen Satz zu machen aus dem geschriebenen Sprache, aus dem alles wächst, sondern mit dem Klang anzufangen. Wie soll das gehen, mit dem Ton anzufangen? Es war außerordentlich schwer. Und bitteschön, ich wiederhole nochmal, wir haben bestimmt 4 oder 5 Jahre gebraucht, bis wir 70 einen akustischen Film machen konnten. Das war eine Entwicklung in 7 Meilenstiefeln. Aber dann war es da und dann war der akustische Film überall ganz schnell. In Frankreich hieß es Film Sonore. Das war dann richtig in der Luft und es begann sich also zu verbreiten. Das kannst du ja nicht weiterentwickeln. Der akustische Film braucht ein bestimmtes Thema. Ich bin mal nach Kanada gefahren und habe in Koproduktion mit dem kanadischen Rundfunk über Öl und hatte mir eingebildet, ich mache einen akustischen Film über Öl. Und Dieter Grossmann, der ist auch hier, und ich, wir haben also aufgenommen wie die Weltmeister. Das geht nicht, das ist ein schweigendes Thema. Ich könnte eine Viertelstunde jetzt erzählen, welche Raffinessen wir angewandt haben. Und wir hatten ein tolles Equipment dabei. Ich habe nachher alles zurückbezahlt. Die ganzen Reisekosten und Aufwendungen und so weiter. Also du musst das richtige Thema haben. Es muss ein akustisches Thema sein. Und man wäre töricht, wenn man also jetzt, weiß ich, ein mathematisches Thema oder was. Knut hat es manchmal probiert und hat dann also die Helix, das Ding in Klang übersetzt. Und also das ist immer nur begrenzt herstellbar. Und dann finde ich ein kluger Text, persönlich gesprochen, wirksamer. Also das heißt, man muss jetzt nicht nur noch die eine Prachtstraße da lang gehen. Es gibt viele Wege für das Feature. Und wenn Sie diese Frage stellen, wie es weitergegangen ist, das ist in jedem Land unterschiedlich. Im Augenblick sind die Norweger die stärksten mit den schönsten Produktionen. Das machen sie ganz einfach dadurch, dass keiner mehr alleine produzieren darf. Er hat immer eine Begleitperson, gestandenen Producer, der dieses Ding begleitet und aufpasst, dass der Autor oder die Autorin nicht hinfällt. Und dadurch halten die ein Niveau. Auch für uns in Berlin war nicht die Hochleistung die knochenbrechende Arbeit, sondern das Hochniveau. Wenn du also eine Jahresproduktion auf einem bestimmten Niveau halten willst, das bringt dich um. So, noch mehr Fragen?
Ich habe noch eine Frage.
Gerne.
Worin merkt man, dass es ein akustisches Thema ist? Also ist es ein Gefühl oder was macht es aus?
Das muss sein wie in Saudi-Arabien. Du kannst in Deutschland nach Öl bohren und dann in 2000 Meter Tiefe findest du was. Da kannst du bestenfalls Salat mit anrühren für die Bevölkerung. Das ist nicht nennenswert. Und in Saudi-Arabien piekst du mit einem Stock an der richtigen Stelle rein, wenn du Glück hast und es kommt. Das muss also ein Thema sein, das muss eine wirkliche Kraft haben. Das so ein Thema, dass selbst wenn du ein Trottel bist, kommt es noch gut raus. Ja, und wenn du dann kein Trottel bist, dann passiert wirklich was. Haben wir es. Gut. Bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, ich bedanke mich.